stellen ganz kurz die Gäste vor. Sie können das auch jederzeit nachlesen, da an der Wand. Susanne Fengler, schön, dass Sie da sind. Professorin für internationalen Journalismus an der TU in Dortmund. Andreas Rinke, rechts von mir, also von Ihnen aus links natürlich. Chefkorrespondent von Thomson Reuters hier in Berlin und sehr oft auch in Brüssel. Und Ryan Heath, der europäische Korrespondent von Politico. Welcome. Ja, gleich rein ins Thema. Früher, das ist vielleicht 20, 25 Jahre her, früher war man als Korrespondent, als Journalist in Brüssel King. Man war mindestens genauso wichtig wie der Politiker, denn Brüssel war gefühlt damals noch ein gutes Stück weiter weg als heute. Und was für Informationen zurückgingen an die Medien, Fernsehen, Hörfunk, Nachrichtenagenturen oder Zeitungen in den nationalen Städten, das war mindestens so sehr eine Entscheidung des Korrespondenten als die der Aktualität. Klar, es gab immer Ereignisse, die wurden berichtet automatisch, aber es gab ganz viele, wo man sich entscheiden konnte, wollte ich das nicht. Natürlich immer im Zusammengehen mit der Redaktion zu Hause, die dann auch immer guckte, ist das interessant für unsere Leser, Hörer, Zuschauer. Das hat sich total radikal geändert. Es gibt heute zu allen Themen Informationen im Netz, in den sozialen Medien. Brauchen wir jetzt gar nicht näher eingehen auf die Frage der Qualität dieser Informationen. Es gibt auf jeden Fall eine ungeheure Breite an Informationen. Da wüsste ich eigentlich ganz gerne, Andreas Rinke, Sie sind am längsten, glaube ich, dabei. Was macht denn das mit dem europapolitischen Journalismus?
Ich glaube, dass der sich tatsächlich sehr verändert hat, aber nicht nur wegen der verfügbaren Informationen, die es über soziale Netzwerke gibt, sondern weil sich das Tempo der europäischen Politik und auch die Bedeutung der europäischen Politik und dessen, was in Brüssel passiert, verändert hat. Also ich reise jetzt seit 25 Jahren zu EU-Gipfeln, erst für verschiedene Zeitungen, jetzt für Reuters. Und muss sagen, dass sich die Arbeitsweise sehr verändert hat. Man merkt es im Moment schon allein an der Taktung. Es gibt eigentlich keinen Monat mehr, in dem keine EU-Gipfel stattfinden. Das heißt, es geht um richtig viel. Und deswegen ist die Berichterstattung tatsächlich jetzt weniger voluntaristisch, dass Journalisten sich aussuchen können, das sind die schönen Geschichten nebenher, was sie machen wollen, sondern es wird tatsächlich sehr viel im Moment im europäischen Rahmen, nicht nur von der EU-Kommission, aber auf europäischer Ebene entschieden. Das zeigt den Bedeutungszuwachs und das verändert natürlich unser Arbeiten, weil wir uns viel intensiver als früher mit europäischen Fragen beschäftigen müssen. Damals hat man vielleicht dann zweimal im Halbjahr, wenn ein EU-Gipfel anstand, jetzt auf der Regierungschefebene sich mit Europa beschäftigt, um es mal sehr zu vereinfachen. Heute ist es so, dass es eigentlich Bestandteil der täglichen Arbeit geworden ist.
Dauer, ne?
Dauer ein Thema.
Wie ist denn das aus der Sicht der Wissenschaft? Was hat sich da verändert, europapolitischer Journalismus heute im Vergleich zu den Zeiten damals?
Also man sieht inzwischen seit 2010 wieder einen deutlichen Aufschwung. Wenn man sich das im Jahrzehntevergleich anschaut, und da gibt es ja auch inzwischen eine Reihe von Langzeitstudien, dann sieht man, es gab ein ganz deutliches Hoch in den 90er Jahren im Zuge der EU-Erweiterung. Währungsunion war ein ganz großes Thema. Also auch quantitativ konnte man das wirklich nachweisen in den Medien, dass dort, in den deutschen Medien, wir reden jetzt gerade von den deutschen Medien, dass dort eine hohe Aufmerksamkeit bestanden hat, die dann in den Folgejahren dramatisch zurückgegangen ist auf das Niveau der 50er Jahre. Also wenn man sich das quantitativ anschaut, dann war die Berichterstattung so um die 2005 bis 2009, das war wirklich auf dem Niveau der 50er Jahre und es wurde mehr über Weißrussland als über die EU zum Beispiel im Spiegel berichtet zu dieser Zeit. Also wirklich ein großer blinder Fleck in dieser Zeit des Journalismus in Deutschland. Und man sieht dann 2010, wie der Umfang der Berichterstattung wieder ansteigt, im Zuge der Schuldenkrise natürlich, und sieht jetzt eben wachsende Zuwachsraten im Umfang der Berichterstattung. Wenn wir uns aber dennoch auf die nochmal genauer schauen, auf die Länder, die auch aktuell in der Auslandsberichterstattung in Deutschland vorkommen, und auf die Akteure, die dort vorkommen, dann ist es nach wie vor überraschend, dass Akteure wie die USA, wie Russland, auch 2014 zu ganz aktuellen Daten nach wie vor im Vordergrund stehen, dass europäische Politiker wie Hollande, wie Juncker erst aus den 5., 6., 7. Rängen der meist erwähnten, genannten internationalen Politiker erscheinen und dass in deutschen Fernsehnachrichten nach wie vor intensiver über den Gaza-Konflikt als über die Europawahl berichtet wird, doppelt so viel Umfang Gaza-Nahost-Konflikt als die Europawahl im Vergleich. Und Also auch zum Beispiel die Ebola-Epidemie hat viel mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen als internationales Thema, als Europathemen. Und das finde ich, das war 2014, das wird 2015 nochmals anders sein. Ich denke, da werden die Daten sich dann gravierend nochmal ändern vor den aktuellen Herausforderungen, Griechenland, Flüchtlingskrise. Aber man sieht schon, da sind wirklich blinde Flecken, die auch sicherlich dazu beigetragen haben, dass wir diverse Probleme schlicht übersehen haben in Deutschland und dann überrascht waren von der Gewalt, in der sie auch für die deutsche Politik bestimmend geworden sind.
Ich stelle mal die Frage weiter an Ryan Heath. Ihr Medium ist ja relativ frisch für Brüssel, auch anders als traditionelle Medien, die bisher aus Brüssel über die EU berichtet haben. EU-Berichterstattung insgesamt, und das war ja über viele Jahre ein Problem, gilt als Schwarzbrot, als wenig attraktiv, wenig griffig, wenig süffig auch, keine guten Geschichten, die man erzählen kann. Wie gehen Sie damit um?
My very first objective is to always make the content as interesting as possible. I think that particularly if you are in broadcast media, Brussels is a nearly impossible place or set of topics to cover. I mean, what picture, apart from a set of flags, can you put next to a rather complex technocratic process that exists in the EU? It's very difficult. And I think that the European institutions themselves have built up a very sophisticated propaganda machine over the years. So it's no longer now a small club of leaders briefing a small club of journalists and everybody just receiving sort of generally one story that can come out, and it being good times or a clear enemy in the Cold War to allow a relatively simple story to come out. You now have a propaganda machine that not only fails to escape the jargon of the processes, it can kind of be an echo chamber that talks to itself that is very hard to penetrate as an outsider. So the approach I always take is to say, okay, these are complex issues. So I will write about the issues that the Frankfurter Allgemeine Zeitung writes about, but I have to put it into the language of Bild. And that is not an objective you can always live up to. But if you cannot create the interest in the first place in the European Union, then the quality of the debate is automatically lower. So my first objective, even if I lose some of the detail, is to make sure that you are engaged in the topic. And at the Politico website, it's more than a website, there is a print edition as well, we believe in that. But we put a heavy emphasis on visual information as well. So to really try and break this idea that it is not, I don't want to trivialize it, to use words like sexy, but we want to make it appealing to have a few minutes of thinking about the European Union and European politics each day. So if you go to our website, you see the visuals are the main focus at first, not to detract from the argument that can only happen in words, but to give people a reason to be in the argument in the first place.
Das sind natürlich Sachen, die hat eine Nachrichtenagentur nicht zur Verfügung. Ne? Schreiben wie die FAZ, aber aufmachen wie die Bild-Zeitung, oder? Was machen Sie?
Naja, die ersten beiden Kommentare haben mich gleich zu doppeltem Widerspruch, ehrlich gesagt, provoziert, weil ich zum einen glaube, dass man, wenn man deutsche Zeitungen analysiert, sicher der Eindruck richtig ist. Aber man darf natürlich nicht Obama mit Hollande und Juncker vergleichen, sondern man muss eigentlich alle europäischen Akteure zusammen addieren und dann schauen, ob diese Summe häufiger genannt wird als Obama, weil nun mal keiner der einzelnen Akteure, nicht mal Frau Merkel, die jetzt also mächtig erachtet wird, so viel Einfluss hat wie ein einzelner amerikanischer Präsident. Also das ist ähnlich wie bei Medaillenspiegel, bei Olympischen Spielen müsste man eigentlich die ganzen europäischen Länder zusammenrechnen. Deswegen glaube ich, ich glaube nicht so an den Bedeutungsverlust, nicht mal in diesen Zeiten, wo deutsche Zeitungen sich entschieden haben, tatsächlich mehr über anderes zu berichten. Und wir haben als Reuters natürlich doch diese ganzen Instrumente, weil wir ja auch sehr stark im Fotobereich arbeiten und auch im Fernsehbereich. Aber ich muss sagen, ich sehe die EU schon gar nicht als Propagandamaschine, wie das Ryan eben gesagt hat, sondern es ist eine sehr komplexe Informationsmaschine. Sonst müsste man nämlich auch jede nationale Informationspolitik einer Regierung als Propagandamaschine bezeichnen. Das ist sie natürlich zum Teil, also jeder versucht gut dazustehen, aber natürlich nur zum Teil. Ich glaube, das Herausfordernde ist dieses Übermaß an Informationen, die es in Brüssel gibt, in denen viele Korrespondenten ertrinken. Und natürlich ist das, was Politico jetzt macht, was ich sehr gut finde, als europäische Plattform, ein Beitrag, wie man auch Geschichten jenseits jetzt dieser großen Gipfel abdeckt. Aber das machen wir zum kleineren Teil auch, wobei der Endnutzer bei Politico natürlich auch mehr im Fokus steht als bei uns, weil wir ja letztlich der Zwischenhändler von Informationen und Einschätzungen sind, weil wir andere Medien beliefern.
Trotzdem müssen Sie natürlich dafür sorgen, dass Sie Abdruck haben.
Ja, wobei der Abdruck bei uns als Reuters zumindest gar nicht mehr so das entscheidende Kriterium ist, sondern wir die Erfahrung gemacht haben, dass Medienkunden uns abonnieren, weil wir Informationen, Analysen, Einordnungen schicken. Also um das jetzt mal ganz plastisch dagegen zu halten, wir wollen nicht die FAZ zur Bildzeitung mit Bildzeitungsstil machen, sondern wir wollen erklären, was die Prozesse in Brüssel wirklich sind, weil das für die, die dann umsetzen, auch für den Endkunden, also die Journalisten, die in Zeitungen dann Seiten aufbereiten oder die Online-Medien, damit die verständlich machen können, was in Brüssel eigentlich passiert. Das ist unser Anspruch.
Frau Fengler, Sie wollen. Ja. Ich habe mir auch tatsächlich, weil mich das auch interessiert hat, den Spaß erlaubt, die europäischen Politiker zusammen zu addieren. Die liegen immer noch hinter Putin und Obama. Und ich denke, das ist eigentlich ein Moment, wo schwierig wird, auch wenn man sich nochmal anschaut, 2014, über welche Länder wurde unter den Top 20 berichtet, da ist Griechenland nicht mit dabei. Und dann haben wir 2015 die Griechenland-Krise. Also es kann ja nicht sein, es ist ja eben nicht über Nacht gekommen, die ganze Entwicklung. Ich finde, da sieht man schon wirklich Defizite. Ich fand einen sehr spannenden Punkt, den Sie angesprochen haben, wie interessiert man Menschen für Europa? Wie schafft man einen Zugang, um dieses doch sehr, sehr komplexe, sehr sperrige, sehr schwierige Thema aufzubereiten? Und wie kann man auch damit mit Bildern arbeiten? Und ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel, wie schwierig guter europapolitischer Journalismus ist, wenn man an dieses Bild von Papandreou denkt, 2010, als er die Sparanstrengungen verkündet hat. Also Sie erinnern sich daran, Sparpaket, und da ist er auf diese Insel Castellorizo gefahren, derjenige Ort ist in Griechenland, der am weitesten von Athen entfernt ist, um quasi die Durststrecke, die vor dem Land liegt, auch bildlich auszudrücken. Und was ist in deutschen Medien passiert? Die haben dann gesagt, guck mal, der stellt sich da auf so eine schöne Insel vor blauem Himmel. Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass die Griechen das überhaupt nicht ernst meinen mit ihren Sparanstrengungen. Und da sieht man eben, und das stelle ich mir auch für Politiker sehr, sehr schwierig vor, weil man ja ganz verschiedene Länder bedient, dass man eben auch mit Bildern, auch mit Stereotypen, mit Konnotationen arbeiten muss, die in verschiedenen Ländern, weil wir eben noch immer noch so ein heterogener Kulturraum sind, ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Das halte ich auch für eine ganz, ganz große Herausforderung, da gelungenen und funktionierenden europäischen Journalismus zu betreiben.
Ich würde gerne mal zurückkommen zu der EU, zu Brüssel im Vergleich zu den Nationalstaaten. Wir haben hier eine Bundesregierung, die wird natürlich kritisiert, aber eigentlich stellt so gut wie niemand in Deutschland Regierung und Staat als solches in Frage. Das ist bei der Europäischen Union anders. Es wird schon von vielen überhaupt gefragt, brauchen wir das überhaupt? Was macht denn das aus Ihrer Sicht für die Berichterstattung?
It's something I have seen from both sides actually of the discussion. Before joining Politico, I worked as a spokesperson of the European Union and at the Commission, the executive arm. And so it completely changes what you are thinking when you have to justify your existence every day. The United States Congress might have very low approval ratings, but nobody fundamentally questions whether there should be a Congress. So every debate happens slower. Every debate has less conclusive outcomes because so much of the energy has been expended justifying the existence of the debate. So it makes it difficult to know when to jump into a discussion, I think, as a journalist, because it is not my responsibility to provide solutions. It's not my responsibility to be an advocate for the European Union. And yet your story and your publication doesn't really exist, at least in Politico's case, unless there is a European Union. So I think what effectively we have decided to do is to say that you can't pretend that this rise of populism and this Euroscepticism is not there. So we don't need to re-debate whether the EU should exist every single day, but you do need to fairly represent the fact that a lot of these views and parties are coming first in their elections or are setting the political agenda. So we provide a forum for those views to be exchanged, but we don't simply repeat the arguments of those people all the time, that they question whether the EU exists. That if they don't advance the debate, then they don't get to be covered effectively. But we don't make some kind of judgment that says, we will never rule out the participation of a Viktor Orban just because many of our other readers find him objectionable. Like, we will always give them a fair run.
Macht das die Berichterstattung schwerfälliger?
Ich würde nicht sagen, dass es die Berichterstattung schwerfälliger, aber schwerer macht. Ich glaube, dass der Arbeitsansatz bei uns, bei Reuters, exakt derselbe ist wie bei Politico. Wir machen viel stärker als früher erklärende Dossiers, zum Beispiel über rechtspopulistische Parteien. Die haben dann einen Umfang, die sind wesentlich länger als Spiegel-Aufmachergeschichten, die wir den Kunden anbieten. Was wir anders machen, ist, dass wir sehr viele nationale Dienste haben. Ich arbeite auch für den deutschen nationalen Dienst, wir haben aber auch einen griechischen nationalen Dienst, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass wenn man nur von einer englischsprachigen Basis aus startet und Europa betrachtet, man manchmal Probleme hat, wirklich zu verstehen, was in den Ländern passiert. Und deswegen haben wir auch bei EU-Gipfeln, ziehen wir meistens ein Netz der nationalen Korrespondenten zusammen. Dann haben wir jemanden aus Griechenland, aus Deutschland, aus Frankreich, aus England, aus Italien, die jeweils erklären, wie die Positionen ihrer Regierung sind, wie die Verhaltensweisen, die Gefühle, die Sorgen in diesen jeweiligen Ländern sind, und bauen dann eine gemeinsame Geschichte zusammen, die dann wieder zurücktransportiert wird in die Länder. Und ich glaube, was europapolitischen Journalismus unterscheidet von nationalem, ist die besondere Verantwortung. Man muss mehr erklären. Man muss erklären, wie Sie es beschrieben haben, dass EU-Machtmechanismen anders sind als nationale, aber dieselbe Berechtigung und dieselben Fehler haben wie nationale. Es gibt den Reflex bei vielen Journalisten, nationale Regeln schneller zu verstehen, weil man da aufgewachsen ist. Man fühlt sich näher und man muss mehr erklären, warum nationale und europäische Politik ineinander verschränkt sind und dass das nun nicht absoluter Unsinn ist in jedem Fall, was in Brüssel passiert, und nicht immer absolut sinnvoll ist, was von nationaler Ebene präsentiert wird Richtung Brüssel.
Ja, also dieses allgemeine Gefühl, wenn die anderen Dinge anders machen, dann machen sie die nicht unbedingt anders, weil sie blöd sind oder keine Ahnung haben. Tatsache ist aber, was Sie gerade beschreiben, dieses Netz, was Sie zum Beispiel bei Thomson Reuters von Kollegen aus vielen Ländern zusammenholen, um in der Berichterstattung wirklich einen europäischen Blick hinzubekommen, das hat eine Zeitung nicht. Oder eine Zeitung tut es nicht. Und wenn wir uns daran erinnern, wie zum Beispiel das bei dem EU-Gipfel in Brüssel abläuft, dann gibt es natürlich eben diese Dinge, die wie bei Ihnen bei Thomson Reuters passieren. Aber der Normalfall ist ja, dass die Kollegen oft noch national zusammensitzen, sehr oft sogar in den nationalen Briefingsräumen angereist, im Trost der jeweiligen Premierminister und Präsidenten. Also wirklich die nationale Brille sozusagen immer aufbehalten bei der Gelegenheit. Und das höchste der Gefühle ist mal, dass man sich mal bei den Kollegen aus anderen Ländern informiert. Heißt das, dass wir eigentlich, wenn man mal von einigen Institutionen absieht, gar keine wirkliche europapolitische Berichterstattung haben?
Wir haben eine Berichterstattung, die sicher in viele kleine nationale Berichterstattungen zerfällt. Und das hat sich nicht unbedingt verbessert, weil Zeitungen, und das betrifft nicht nur Deutsche, nicht mehr die Ressourcen haben wie früher. Und dass sie bei der Ressourcenverteilung tatsächlich dann die Posten in Brüssel eher abgebaut haben, dann auch gerade in den 20er Jahren, also Beginn des 21. Jahrhunderts, als die Krise besonders groß war, hat man in den nationalen Hauptstädten und gerade in Berlin noch viele Stellen belassen oder sogar aufgebaut, währenddem man in Brüssel abgebaut hat, was ich aus meiner Sicht eigentlich kompletten Fehler finde, weil viele Entscheidungen eben in Brüssel zumindest mit beeinflusst werden, bis hin zur Pkw-Maut. Man muss deswegen Leute vor Ort haben, die verstehen, wer agiert und warum er mit in nationale Entscheidungen mit einwirkt.
Frau Fengler hat dazu Studien gemacht. Ich möchte Sie auch gerne dazu nehmen, aber gleich nochmal vorher Ryan Heath reingefragt, ist das für Sie, für ein Medium wie Politico, eine Marktlücke? Weil die Leute, die bei Ihnen arbeiten, die kennen alle Brüssel und können das erklären aus sich heraus.
I completely agree with that. So hopefully it becomes a big niche, otherwise we wouldn't invest so much into it. But to pick up Andreas's point on the summits, or all of your points on the summits, I think to get true European coverage of those latest summits, you really need to deploy a force of probably 8 to 10 people minimum working in one team to get a full sense of where the contradictions are being explained. And I will use the example of the British. They will almost always say one thing to British journalists and a different line to journalists who are not British. And I had worked at one point for the British government, and I grew up in Australia. So the British sometimes treat me as half British, and I got caught in the room once where I was effectively getting both of the different lines. And it's quite extraordinary to see the willingness to speak out of both sides of the mouth there. And that was a very quick realization for me that unless you put people in all of those rooms during those national briefings, then do an analysis to figure out who is the winner and the loser from the summit. Maybe it's not always this black and white, but really catch people out when they try and give different messages to different audiences, then you won't ever provide the accountability that might eventually then increase the quality of the debate. And I think I think that is something, if I use a now very different example, a European rather than European Union example, if you look at the Belgian government's responses to the lockdown in Brussels this week, that is a political system that is not used to global scrutiny. And they are used to no one ever being fully responsible for a situation because governance is so fragmented. So it easily allows responsibility to be pushed away. You will never find somebody resigning in Belgium because they've been held accountable for some kind of problem. And this huge avalanche of global attention descended upon, why is this city in lockdown? Why, if we know where 85 trained jihadis are, why haven't we found any of them or their weapons when we know the small district that they are all living in? And it's, I think, only when you have this sort of combined scrutiny that can benefit from all of the different journalistic cultures in Europe that you can really push these organizations to behave in a more accountable way. And so whether it is through the prism of the European Union institutions or just generally through policy, I think you have to have more combined efforts in journalism in order to improve the quality of that debate.
Dafür wäre es vielleicht wichtig, mehr zu wissen über eben auch das unterschiedliche Rollenverständnis von Journalisten. Das ist ja was, womit Sie sich beschäftigt haben, Frau Fengler.
Ja, ich komme dazu in einer Sekunde. Accountability ist ein super Stichwort. Ich wollte noch mal einen Punkt zu der Frage der europäischen oder nationalen Brille sagen. Das gibt es eine ganz interessante Studie vom Reuters-Institut in Oxford, die sich genau mit der Frage beschäftigt haben, wie unterschiedlich eigentlich Medien in Europa mit diesem Thema Griechenland-Krise oder Schuldenkrise umgegangen sind. Deutsche Medien haben 3 bis 4-mal so viel über das Thema berichtet. Das war eben in spanischen, französischen, italienischen Medien überhaupt nicht in dem Umfang ein Thema wie bei uns. Also haben wir da also einen ganz, ganz in Deutschland einen ganz, ganz eigenen Blick eigentlich auf europäische Themen, wenn man auch der Wissenschaft, und denke, es ist ja nachvollziehbar, glauben kann. Und auch die Themensetzung war ganz unterschiedlich. In Deutschland ging es sehr stark um die Folgen für Deutschland. In den anderen Ländern ging es viel stärker um die Folgen für den Euro. Man hat also da eigentlich eine europäischere Debatte geführt als bei uns in Deutschland. Und es ging auch bei uns sehr, sehr stark um die Versäumnisse in den Krisenländern, ja, um die wirtschaftlichen, strukturellen Probleme dort, politischen. Und in den Ländern wiederum ging es eher um grundsätzliche Probleme des Euro und um die Rolle der Banken. Also da gab es also einfach eine ganz unterschiedliche Agenda, die zeigt, wie weit wir auch noch von so einer gemeinsamen europäischen Agenda über die Grenzen hinaus entfernt sind. Und Stichwort Selbstverständnis der Journalisten, da haben wir in der Tat eine europaweite Befragung durchgeführt, an der Journalisten in 12 west- und osteuropäischen Ländern, natürlich nicht alle mit dabei gewesen in dem Fall, durchgeführt haben. Und es zeigt sich natürlich ganz deutlich, dass gerade Journalisten in Osteuropa, in Südeuropa erstens unter ganz anderen Zwängen stehen. Dort ist eben natürlich auch dieser politische Parallelismus nach wie vor sehr, sehr stark ausgeprägt. Wir haben natürlich Medienfreiheit als Rahmen in der Europäischen Union, aber das gestaltet sich in Ländern wie Rumänien, wie Bulgarien ganz, ganz anders aus. Und die sind noch lange, lange, lange auch im Medienbereich nicht auf dem Stand, wie Polen auch zum Beispiel ist. Und man muss einfach auch wissen, dass eben in den Ländern, gerade Osteuropas und Südeuropas, auch eine durchaus verzerrte Debatte teilweise stattfindet, weil die Journalisten so stark unter Druck der Regierung stehen und eben auch sich selber eine andere Rolle zuschreiben. Also wir haben hier das klassische, mehr oder minder klassische angelsächsische Modell, was eigentlich auch in Deutschland natürlich bedeutsam ist. Gerade in Süd- und Osteuropa, da sehen die Journalisten sich eher als Teil der politischen Elite. und eben nicht als Anwalt des Publikums. Und das hat natürlich auch nochmal zur Folge, dass man einen ganz anderen Blick auch auf Themen wie Brüssel schaut.
Ja, aber ich frage mich, und ist natürlich ein bisschen schwierig, eine Nachrichtenagentur und eine Brüsseler, teilweise gedruckt, aber ansonsten über das Internet zu lesende in Magazin zu fragen, die Vertreter, wie europäisch kann denn heute überhaupt eine Berichterstattung sein, dass sie die Leute noch interessiert, dass sie also auch wirklich noch gelesen wird? Was ist Ihr Eindruck?
Ich glaube, das hängt sehr stark von den Themen ab. Wenn Krisen hochkommen wie Griechenland, wenn jetzt Krisen hochkommen wie die Flüchtlingskrise, dann ist das Interesse da.
Ja, das aber ist das auch da, wenn es aus einer großen Perspektive beschrieben wird und nicht nur, was kostet uns das, wie beim Euro und so weiter?
Naja, ich finde die Frage, was kostet uns das, nicht nur als Nation, sondern auch als Europa, gar nicht so klein. Also das ist schon eine der großen Fragen. Wenn man jetzt wie bei Flüchtlingen über die Identität Europas letztlich spricht, was wollen wir gemeinsam machen, was wollen wir national machen, dann glaube ich, interessiert das die Leute auch. Es darf nicht zu abstrakt sein, das richtet sich dann nur an ein kleines Publikum, aber gerade in dieser Flüchtlingskrise und ich finde auch in der Griechenland-Krise mit Beispielen über Sparanstrengungen auf Inseln in Griechenland oder Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa, wie die Sachen miteinander zusammenhängen, gibt es viele, viele Themen, die man für Leser oder Hörer oder Zuschauer gut aufbereiten kann. Es erfordert manchmal eine größere Anstrengung als bei nationalen Themen. Aber es gibt ja auch eine Krise der nationalen politischen Berichterstattung. Es ist ja keineswegs so, dass dieses Desinteresse einiger Leute sich oder einer wachsenden Zahl an Leuten sich nur auf die EU richtet. Es gibt generell so eine leichte Skepsis gegenüber Medien, klassischen Medien, gegenüber Politik. Aber immer dann, wenn die Leute das Gefühl haben, es geht um was, was sie selber berühren kann, und das kann Geld sein, das können Flüchtlinge oder andere Themen sein, glaube ich, ist das Interesse da. Deswegen sehe ich das nicht so krisenhaft. Ich mache mir eher Sorgen über das, was Frau Fengler auch gesagt hat, diese unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und das mangelnde Bewusstsein dafür, dass in anderen Ländern Europas anders gedacht wird. Und das haben wir gerade in dieser Flüchtlingskrise, wo die Interessen und auch die Wahrnehmung des Problems zwischen 28 Ländern in 28 unterschiedlichen Art und Weisen ausgeprägt ist, gesehen.
Da ist meine Frage, warum ist das so? Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Informationen nicht zu bekommen wären, dass zum Beispiel man in Frankreich oder in Dänemark oder in Spanien, wenn man jetzt mal die mittelosteuropäischen Länder, deren Positionen weitgehend bekannt sind, weglässt, wie da die Positionen sind. Das ist ja nun keine geheime Ware. Warum ist das so, dass darüber so wenig, auch in deutschen Medien relativ wenig, das kommt jetzt, berichtet worden ist? Ist das, weil nationale Berichterstatter gar nicht, weil sie sich das vornehmen, aber weil es so entsteht, in so einem nationalen Meinungs-Mainstream sind? Oder woran liegt es?
We're referring to refugees specifically
now? Zum Beispiel, aber auch bei anderen Themen, wo man immer so die nationale Brille ist, oder ist es dieses Bewusstsein, all politics are local und ich werde meine Geschichte nicht los, wenn sie nicht den nationalen Ansatz hat?
I think there is a backdrop to all of this, which is that we have attention spans, a patience for an issue or a person that gets shorter and shorter. So I feel it even in the column I write each morning. If I have written about the same thing 4 days in a row, come Friday morning, I think, oh, I have to move from this. I can't do it anymore. So I think there's some level of human instinct that you do not want to be hit again and again with the same issue, even if it's important and necessary and morally relevant. But I think as well, if I now draw a parallel between the refugees and some of the civil servants who work in Brussels, a strange analogy, but bear with me. The point is, I think they are faceless to a large degree. And I think until you put a face to an issue, it doesn't seem as relevant as the structures and the systems and the leaders that you already know through your local politics or through your national politics. And so we are always trying to show that behind Brussels, it's people. They are humans who make mistakes, who are trying to do the right thing, who often do not understand how disconnected they have become from ordinary people in the countries whose interests they are representing. So there are real problems here, but they're still just people. And so we try and represent, you know, politics is about power at the end of the day. And it doesn't matter whether it's in Berlin or it's in Brussels. People are motivated by the same ideals, the same greed, the same human flaws a lot of the time. And so we want to demonstrate that there is a similarity between those playing fields. And we want to give faces to the people involved in all of those issues. So maybe it's easier for somebody in Politico to write about refugees because we don't have to worry about offending one government interest or another. You know, there will always be 27 more we can talk to if we have offended one particular person. And especially when you are a digitally driven outlet, and I know it's more and more like this for all media, but we don't have a limited number of pages to fill. You know, if there are more horrifying images about what is going on in a refugee crisis, there is always more room on our website to add that in. We're not constrained by the 32 or the 64 pages.
Ist es Ihnen schon mal so gegangen bei den Themen, Andreas Rinke, dass Sie gedacht haben, ich schreibe das jetzt besser nicht so, sondern anders? Denn wenn ich es so schreibe, wie ich es eigentlich normal geschrieben hätte, dann lässt sich das auch so verstehen am Ende und Leute ziehen Schlussfolgerungen, die ich nicht will. Weil bei Europa ja oft ganz kurze Schlussfolgerungen gezogen werden. Haben Sie das manchmal so eine Schere im Kopf, wie Sie Dinge ausdrücken müssen?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, das ist unsere Arbeitsweise und da würde ich aber mal generell die meisten deutschen Journalisten auch mitnehmen. Es hat hier keiner Angst, irgendwas zu schreiben, weil er glaubt, dass er dann von der Bundesregierung schlecht behandelt wird oder seine Ressourcen dadurch austrocknen könnten. Also ich glaube, die Arbeitsweisen...
Andersrum meinte ich, dass Sie sagen, das wirkt dann so, wenn Sie über die Union schreiben, Europäische Union, wenn wieder irgendwas gewesen ist, was gar nicht ging, dass die Leute sagen, ja, typisch Europäische Union.
Also ich verstehe meine Rolle nicht und ich glaube meine Kollegen auch nicht, dass wir die Sachwalter der EU-Interessen als solche sind. Also die Aufgabe ist weniger, die EU-Kommission zu verteidigen, die EU als Idee zu verteidigen, sondern zu erklären, was passiert. Wir schreiben auch keine Kommentare, sondern wir analysieren und erklären. Und wenn es Probleme gibt, dann werden die beschrieben. Und diese Schere habe ich auch in dem täglichen Alltag. Ich bin jetzt 6 Jahre bei Reuters, vorher war ich beim Handelsblatt und davor bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung eigentlich nicht gefunden. Es gibt immer eine Auseinandersetzung mit Korrespondenten, die zum Beispiel in Brüssel arbeiten. Und Auseinandersetzungen zwischen Korrespondenten, die die französische Politik oder die griechische oder die deutsche Politik betrachten und beschreiben, weil die jeweils aus ihrem Blickwinkel und berichten, wie die Regierung oder die politischen Akteure das ihrerseits sehen. Und dann muss abgewogen werden, welches Argument uns in dem Fall wichtiger ist. Aber das ist eher ein Interessenabgleich zwischen Korrespondenten, aber da geht es nicht um die große Frage, ob wir jetzt Teil des Verkaufsapparates für die Europäische Union sind. Das spielt ehrlich gesagt in unserer Arbeit keine Rolle.
Heute gab es im Politico die Geschichte von der Kerze und den Sicherheitsvorschriften zu Weihnachten. Ne? War das heute oder gestern, die Bild-Zeitung ja auch verbreitet hatte?
Yes. Yeah. So it's a very good example. So I think it's Kerze in German, the candle, yeah. It's very interesting because you can have very legitimate questions about why would the European Union, which is however many thousands of kilometers away from your candle in your home at Christmas, why should they be regulating the candle?
Es geht um die Sicherheitsvorschriften, ne, für Kerzen.
Yeah, exactly. So how to keep the candle upright? How big should the flame be on the candle? What materials would you put into the wick to light the candle? And so you can question why the EU would be involved in that. But then when you treat it the way the Bild-Zeitung treated it, it's not really recognizing that this was a decision taken 14 years ago in 2001 that was updated by the national governments. So if you had a problem with this, you need to have a problem going back 15 years. It's not a problem that began on Tuesday morning when the correspondent noticed this issue. Then, yes, you may say that the EU is the problem for not shutting it down, but 27 national governments voted in favor of this and only one abstained, including the German government. So if you don't like that the EU did this, you also cannot like the German government for voting in favor of these changes. And then, of course, why should there be 28 different levels of safety for people who use candles in the European Union? So there is a very strong argument to say that you know, everybody who is having a nice Christmas dinner deserves not to burn down because somebody broke the law and did not protect those of us who have bought candles for Christmas. So there are many different angles to that issue, and it's so easy just to cut out one of them. And a different positive example, but which also throws up these challenges, is an issue I was involved in both as a civil servant and then later as a journalist, was the decision to end the mobile roaming charges in Europe. Now, great, I think most of us are all happy that these charges are removed, except for Deutsche Telekom. In reporting that, it's very difficult because of the EU processes to give a clear answer about what has happened. So I think at least on four occasions it was announced that mobile roaming charges have ended, when in fact only one part of the EU system voted on its version of how it would like to end the mobile roaming charges. And of course, by the end of this process, you always have the compromise position. So it is slower, it is less satisfying than your preferred position from earlier on in the process. And of course, many people have distrusted both the reporting and the EU because they've heard it for the fourth time. And they think, well, were we receiving lies beforehand? Are we receiving a lie now? I don't know what I'm supposed to think. I have a busy life. I need to organize my kids. I need to get on a holiday. I've got a deadline at work. I don't have time to process all of this nonsense. And so from both a positive and a negative end, you always, always there is a way to create a confusion or an anger around an EU issue, which it's less often the case in national politics because we have throughout our lives always been brought up to understand how it works.
Ich finde das Beispiel mit der Kerze auch wirklich sehr gut. Es gab von der schiefen Gurke in der EU-Regulierung bis zur Sitzgröße von Traktorensitzen immer wieder über die Jahrzehnte diese Beispiele, wo man wirklich sehr gut erklären konnte, warum nationale Regierungen sehr oft aus wirtschaftlichen Interessen von Interessensgruppen etwas angestoßen haben, was dann plötzlich in EU-Regulierung endete und dann erst die Kritik auf sich zog. Und das ist vor allem ein deutsches Thema, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir mit unserem Föderalismus sehr oft die Anstöße von Bundesländern bekommen haben. Das war zum Beispiel beim Traktorensitz so, wo eine Landesregierung sich eingesetzt hatte für einen Landwirtschaftshersteller oder Hersteller von Sitzen, der nun mit seiner Normierung sich unbedingt durchsetzen wollte, hat die Bundesregierung dafür gewonnen, das anzuschieben. Das landete dann in Brüssel und wurde beschlossen. Und darauf regt sich Landesregierung hier in Deutschland auf, dass Brüssel nun wirklich alles bestimmen muss, selbst die Größe von Traktorensitzen. Das ist auch eine Sache, die, da sind wir wieder auch bei den Journalisten und den ökonomischen Möglichkeiten, was hier leider in Deutschland auch ein bisschen verloren geht, weil ganz viele Landesbüros geschlossen werden sollen. Also früher gab es, glaube ich, ein stärkeres Bewusstsein, dass selbst EU-Politik in Deutschland auch stark von den Ländern mitbestimmt wurde. Mittlerweile konzentrieren Medien ihre Ressourcen sehr stark auf Berlin. Und dadurch fehlt oder geht ein bisschen das Bewusstsein verloren, wie stark unsere Europapolitik auch oft getrieben ist von regionalen Interessen, die dann die Bundesregierung in Brüssel vertritt.
Ich Frau Fengler genau dazu noch frage, wollte ich sagen, wir machen gleich, wenn Interesse besteht, eine erste Runde. Falls Sie Fragen haben, nach dem Beitrag von Frau Fengler gerne.
Sag mal die Frage, weil ich würde jetzt noch
mich würde eben vor allem interessieren, dieses einerseits dieses typische Draufspringen, was Sie auch sagen, was sehr deutsch ist, ne? Dass man eben die Zuständigkeiten überhaupt nicht mehr klar sieht, aber auf, im Zweifel auf Brüssel immer draufschlagen kann. Was eben noch befördert wird durch ökonomische Zwänge. Können Sie das auch in der Forschung so feststellen?
Gut, in der Form, das sind natürlich dann, das sind dann Rückschlüsse, die man zieht. Da muss man sehr vorsichtig sein, auch finde ich jetzt als Wissenschaftler, bevor man auch Journalisten Dinge unterstellt, die man aus einer Inhaltsanalyse einfach nicht rauslesen kann. Da würde ich als Wissenschaftler sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ich denke, also wenn wir eben suchen nach Problemen in auf dem Weg zu einer funktionierenden europäischen Öffentlichkeit, dann ist das natürlich der Zustand der Medien. Die Art und Weise, man muss natürlich auch sagen, also Euro-Krise, wir haben natürlich auch eine Krise der Medien. Und das spielt ineinander. Ja? Das betrifft weniger die Agenturen sicherlich auf eine Art und Weise, aber viele der klassischen Medien sind in einem fundamentalen Umbruch. Und was bedeutet, also warum gucken die vielleicht auch deswegen anders auf Politik, eben genau wegen dieser ökonomischen, auch technologischen Veränderungen. Und die Journalisten sind natürlich ein Teil des Problemkomplexes, aber natürlich muss man auch sagen, die Politiker sind ja auch sehr schnell dann dabei, Probleme auf Europa abzuschieben, genau wie Sie es gerade beschrieben haben. Das ist ja nicht nur ein Reflex der Medien, sondern auch der deutschen und auch internationalen oder anderen europäischen Politiker eine Entscheidung zu treffen, anschließend aber die von sich zu weisen. Und nicht zuletzt ist es natürlich auch dann wiederum eine Frage, was für eine Vorstellung haben wir eigentlich vom Mediennutzer oder vom Bürger, auch vom europäischen Bürger. Wir haben ja eigentlich diese Vorstellung, er müsste eigentlich auch selber aktiv nach Informationen suchen, um eben kompetent auch bei Wahlen eine Entscheidung treffen zu können. Und kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir das eigentlich gar nicht mehr von den Bürgern erwarten? Also sind wir schon so pessimistisch in unseren Ansprüchen an den Citoyen, den wir in Europa auch vorfinden? Und ich denke, da hat natürlich am Ende Politik und Journalismus müssen ein Thema transportieren, aber auch die Menschen müssen ein gewisses Interesse an Europa mitbringen. Da sind vielleicht auch die Schulen schon gefordert. Ich habe mit meinen Studenten jetzt gerade mit den Erstsemestern auch über ein europäisches Thema gesprochen, haben die mich wie ein Auto angeguckt. Und es ist eben auch in den Schulen auch noch zum Teil, auch wenn es in den Lehrplänen jetzt drin ist, aber vielleicht auch noch unterbelichtet in der Form, wie massiv es eben jetzt einfach unser Leben, unsere Gesellschaft bestimmt. Und da brauchen wir auch, glaube ich, einfach in der Gesellschaft nochmal einen anderen Zugang. Es ist ja zum Glück so, dass wahnsinnig viele junge Leute über Erasmus Auslandserfahrungen haben. Also da entstehen ja auch ganz andere Bezüge als noch in der Generation, wie wir sie auf dem Podium vertreten. Das ist für die jungen Leute ja viel selbstverständlicher. Und vielleicht kann man da nochmal aufbauen und später eine ganz andere Europaberichterstattung schaffen, weil man ganz andere Menschen, ganz andere Nutzer vor sich hat.
Ihr Beitrag war jetzt ein wunderbarer Teaser für das, was wir nach den Fragen, die hoffentlich kommen, besprechen wollen, nämlich Stichwort europäische Öffentlichkeit, wirtschaftliche Zwänge, aber eben auch, was ist denn mit dem Rezipienten, dem Leser, dem Hörer, dem Zuschauer? Jetzt erstmal Fragen, wenn welche da sind. Ja, bitte.
Das war quasi eine hervorragende
Wenn Sie
Vorlage.
Ganz kurz vorstellen,
ja, gerne.
Ja.
Frau Fengler, Jascha Habeck, ich moderiere die Frühsendung bei HR Info im Hessischen Rundfunk. Und wir haben im Programm schon ein bisschen mehr europapolitische Themen als andere Sender. Und ich stehe aber jeden Tag dann, wenn ich moderiere, vor der Frage, wie mache ich das denn greifbar? Und Sie haben es gerade angesprochen. Also, wir haben es ja gerade bei uns selber gemerkt, wenn Sachen fallen wie Kerzen, Gurken, Traktorsitze, da sind wir alle dabei, da lachen wir, da schmunzeln wir. Aber was ist denn, wenn es um eine Verordnung geht, die ich in irgendeiner Weise dann mit unserem Korrespondenten in Brüssel besprechen muss? Also letztendlich, wie kriege ich es hin, in der Zukunft EU-Politik greifbar zu machen? Muss es dann immer eine Moderation beispielsweise sein, die von ja, Bayern bis nach Norddeutschland geht, um irgendeiner Weise es interessant zu kriegen und irgendwie runterzubrechen? Also wie sind da Ihre Merkmale, Ihre Erfahrungen, wie man das am besten hinbekommt, EU-Politik täglich greifbar zu machen? Oder ist das gar nicht nötig, weil Sie sagen, man muss halt schon gewisses Interesse mitbringen?
Also für die Erfahrung würde ich vielleicht an die europäisch orientierten Journalisten verweisen. Ich wollte aber nochmal darauf hinweisen, dass ich eben denke, dass jetzt durch diese Selbstverständlichkeit, mit der eben nachwachsende Generation mit dem Thema Europa umgehen, dass es da vielleicht auch viel leichter ist, genau diese Aufhänger zu schaffen, von denen Sie gerade gesprochen haben, Dinge interessant, handhabbar, personalisierbar zu machen, weil es eben für Jüngere inzwischen, also weil die mit Europa Personen, Erfahrungen, Erlebnisse, Emotionen verbinden, werden vielleicht für ältere Generationen oder bestimmt, also das einfach noch viel abstrakter und auch vielleicht auf Urlaube beschränkt ist. Also ich denke, da ist ein großes Potenzial. Ich denke, es gibt noch mal andere Bereiche. Wir haben jetzt sehr viel über Wirtschaft gesprochen. Vielleicht können wir es noch mal ein bisschen stärker ansprechen. Auch bei der Ukraine-Krise sehen wir natürlich auch dann nochmals ganz andere Verschiebungen in der europäischen Öffentlichkeit, die auch noch mal historische Konflikte oder Beziehungen berühren in den Geschichten der einzelnen Länder. Also das wäre vielleicht noch mal ein ganz anderes Thema, was wir dann diskutieren könnten.